Hier ist
RNF,
der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Retail News Flash. Zwei Wochen, in denen wieder spannende Sachen passiert sind. Heidi, du bist hier live aus Düsseldorf und wartest schon auf den Start der Messe, oder?
Liebe Anna, ich sitze schon mitten auf der Messe, die ja gestern in der Früh begonnen hat. Und habe mich da jetzt in so einem Glaskämmerchen zurückgezogen, damit wir den Podcast aufnehmen. Und habe schon einige Hallen besucht und schon sehr viel Tolles gesehen und viele Termine absolviert. Aber heute am Tag 2 geht es nachher gleich weiter. Und die Messe dauert ja noch bis Donnerstag. Also ich werde mit geballtem Wissen 10.000 Fotos wieder zurückkommen.
Sehr gut. Das sind wir sehr gespannt drauf. Und ja, cool, dass du dir die Zeit natürlich auch nehmen konntest, hier die News von den letzten Wochen mit uns zu berichten. Wolfgang, wo bist du gerade aktuell? Was waren deine letzten 2 Wochen hier?
Na, meine letzten beiden 2 Wochen, da war die Hälfte davon mit Urlaub und Karneval in Madeira, den ich dort erlebt habe. Aber am Mittwoch bin ich genauso wie Heidi auch auf der Messe in Düsseldorf und werde mir das da alles angucken.
Ich würde sagen, wir starten mit unserer ersten Kategorie.
Ja, und da haben wir heute einige Meldungen über Online-Unternehmen, aber gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Die Online-Händler, die vermelden im Moment Jahreszahlen, sehr häufig Umsatzrückgänge durch verändertes Kundenverhalten, weil Läden sind wieder geöffnet, man hat weniger Geld durch die hohen Energiekosten, es gibt Kriegsangst durch die Ukraine bedingt. Inflation in nahezu allen Lebensbereichen und insofern schlägt sich das natürlich auch nieder auf die Ergebnisse der Online-Händler. So, und einer der größten Online-Händler, nämlich die Otto-Gruppe, die haben jetzt den Geschäftsjahresumsatz schon mal bekannt gegeben. Alles Weitere wird dann später erfolgen. Sagen, sie sind da mit einem blauen Auge davon gekommen, aber ihre Lage bleibt schwierig und man müsste an vielen Stellschrauben drehen. Ja, was ist passiert? Die E-Commerce-Umsätze sind im Jahr bis Ende 2023 geht das Geschäftsjahr, trotz des anhaltend schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds auf hohem Niveau stabil. Das heißt, Otto wird vermutlich einen E-Commerce-Umsatz von 12,1 Milliarden Euro erzielen. Das ist nahezu das gleiche Niveau wie das Jahr vorher. Da gibt es nur auf vergleichbarer Basis einen kleinen Umsatzrückgang von 2%. Und wenn man bedenkt, dass der E-Commerce-Umsatz von Otto im Jahr 2019 und 20 bei etwa 8 Milliarden Euro lag, also 2/3 von heute, dann glaube ich, ist 12 Milliarden ja doch immer noch ein sehr hohes Niveau, auf dem sich das eingependelt hat. Und das liest man ehrlicherweise auch bei anderen Unternehmen, wo das ähnlich ist. Die Entwicklung war aber sehr unterschiedlich. In Deutschland zum Beispiel sind die E-Commerce-Umsätze um 8% runtergegangen, während sie im Ausland um etwa 8% zulegen konnten. Also man merkt, die wirtschaftlichen Auswirkungen in Deutschland und das Käuferverhalten in Deutschland ist wie immer sehr volatil und sehr stark ausgeprägt. Und Otto rechnet deshalb auch für das nächste Geschäftsjahr eher mit einer zurückhaltenden Entwicklung und bestenfalls einem einstelligen Wachstum. Was will man anders machen? Man wird in das Thema Live-Shopping investieren, weil man beobachtet hat, dass in China schon heute 40% aller Online-Käufe über solche entsprechenden Formate getätigt werden. Ein weiteres Thema ist das Thema Größe und Größenbeurteilung und Fitting. Da hat man auch ein paar Innovationen vorgestellt, die Kunden nur indirekt betreffen. Aber zum Beispiel die Tochterfirma Bonprix ist ja auch einer der größten europäischen Anbieter, E-Commerce-Anbieter von Bekleidung. Die haben bei ihrer Kollektionsentwicklung von analogen Prozessen auf rein digitale Prozesse umgestellt. Das heißt, Schnittmuster werden für neue Styles digital entwickelt, visualisiert und in 3D auf einem Avatar gefittet und dann auch zur Produktion freigegeben. Und dafür muss kein Muster mehr angefertigt werden, was dann zwischen Fernost und Deutschland hin und her geschickt wird. Also dieser Verzicht auf physische Samples ist, glaube ich, sehr fortschrittlich. Ich nehme an, dass an diesem Thema auch ganz viele andere arbeiten werden. Ja, ich hatte ja schon gesagt, es gibt noch weitere Firmen aus dem Online-Bereich, die Meldungen verkündet haben. Wir haben ja schon gehört, dass große Player aus dem Tech-Bereich viele Stellen abgebaut haben weltweit. Und jetzt hat hier auch der Mode-Online-Händler Zalando erklärt, dass er hunderte von Stellen abbauen will. Die beiden Chefs von Zalando haben einen Mitarbeiterbrief formuliert, in dem es heißt, Zalando werde ein Programm starten, an dessen Ende einige hundert Stellen wegfielen. Man hat nicht gesagt, was und wie viel genau. Aber aktuell hat Zalando rund 17.000 Beschäftigte. An dem Programm seien viele Bereiche von Zalando beteiligt, Verwaltung, sogar Führungskräfte, die Logistikzentren, die Kundenbetreuung und die Filialen sind aber davon nicht betroffen. Die beiden Gründer haben gesagt, sie halten sich eine breite Spanne an Optionen offen, was sie denn genau machen werden, einschließlich Freiwilligenprogramm. Ja, für mich bedeutet dann die Frage eigentlich, warum ist man zu schnell gewachsen? Das gibt man als Grund an. Haben die Chefs die Kontrolle über das Wachstum verloren? Hatte man zu ambitionierte Ziele gesetzt und daraufhin Mitarbeiter- und Warenbestand aufgebaut und muss den jetzt wieder abbauen? Ich finde jedenfalls, die beiden Chefs, die müssen sich vor ihren Mitarbeitern und Anteilseignern natürlich auch verantworten. Und sie müssen vor allen Dingen mehr Informationen geben, damit man nachvollziehen kann, was da genau passiert ist. Würde ich jedenfalls so sehen. Ja. Aber es ist leider eine, ja, wie immer eine beliebte Methode. Wenn es dann nicht so läuft, dann werden mal schnell Personalstellen wieder abgebaut. Aber diesen Swing, über den wir schon mehrfach berichtet hatten, dass mit dem Lockdown die Online-Umsätze nach oben gegangen sind und jetzt wieder sich leicht runtergehen, auf hohem Niveau einpendeln, das haben die Firmen sehr unterschiedlich gut handeln können. Zalando offensichtlich nicht so gut.
Ja.
Aber es gibt ja auch bessere, nämlich zum Beispiel den britischen Modehändler Farfetch, oder?
Ganz genau, das werden wir gleich sehen. Die haben nämlich auch ihre Jahreszahlen 2022 bekannt gegeben. Die Frage, die ich mir halt dann auch noch zu Zalando stelle, ist, wird die Arbeit weniger? Weil da werden jetzt dann so viele Mitarbeiter entlassen. Wer fängt dann die ganze Arbeit dann auf? Hatten die jetzt dann davor auch irgendwie nichts zu tun? Oder ist es dann so, was ich jetzt auch öfters irgendwie online lese, so dieses Quiet Hiring, das heißt, dass dann den bestehenden Mitarbeitern immer mehr zusätzliche Aufgaben zugefügt werden und die dann einfach mehr Workload haben. Ja. Das kann halt dann auch nicht die Lösung der Probleme sein im Endeffekt. Ne?
Nee, das sicherlich nicht, aber ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen. Manchmal gibt es ja auch Dinge, die man in Unternehmen macht, die überflüssig sind. Und wenn es auf einmal weniger Mitarbeiter gibt, dann sind das die, die dann nicht mehr gemacht werden. Das ist bereinigend, ja. Aber ich finde, vor dem Wachstum sollte man sich schon darüber Gedanken machen und nicht einfach hunderte Mitarbeiter einstellen. Man hat ja als Unternehmen auch eine Verpflichtung, sich um die Menschen zu kümmern und nicht einfach Hire-and-Fire-Prinzip hier durchzusetzen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und man sieht es ja auch, ich meine, es wird sowieso überall Personal gesucht. Das heißt, ich hoffe, die Mitarbeiter werden auch gut unterkommen. In Österreich gab es jetzt auch News die letzten zwei Wochen, nämlich LiveBrain. Das waren diese Labore, die diese alles Google-Tests in Österreich gemacht haben. alles googelt, waren in Österreich diese freien PCR-Tests. Mhm. Da sind jetzt auch, weiß ich nicht wie viel, Heidi, aber hunderte von Stellen auch jetzt schon frei geworden, weil die PCR-Tests jetzt auslaufen dann, also dieses System. Und die Wiener Linien, das heißt unser Öffi-Betrieb sozusagen, ist schon fleißig am Bewerbungen einsammeln und freut sich über Quereinsteiger. Fand ich dann irgendwie auch schön, wenn man das dann so auffängt.
Ja, und ein anderes Beispiel haben wir in Österreich ja auch gehabt, der Gurkala.at, also der Lebensmittellieferdienst, der hat jetzt ja auch sehr viele Stellen abbauen müssen. Und da übernimmt jetzt der Online-Shop von Billa das Personal zum größten Teil. Also die machen da die Arme auf und das finde ich auch eine schöne Aktion, dass die Leute nicht eben quasi dann auf der Straße stehen. Und wie Wolfgang gesagt hat, ja, man hat eine Verantwortung, man muss wirklich schauen, also nicht nur schnell wachsen, weil beim Gurkerl war es eben so, die waren am Anfang waren's ganz klein und dann war Lieferzeit 3 Stunden. Ja, ich meine, das hat natürlich andere Auswirkungen, eben personaltechnisch etc., aber das ging sehr schnell und jetzt auf einmal kommt jetzt die Bremsung mit der Handbremse. Ja, also aber wie gesagt, zum Glück sehr schön, Billa übernimmt, hat mich sehr gefreut, tolle Aktion, ja.
Sind sie wieder untergebracht worden, genau. Dann, von den Online-Supermärkten, über die wir gerade gesprochen haben mit Gurkerl.at, schauen wir mal zum britischen Modehändler Farfetch Limited, der nicht nur online tätig ist, sondern wir hatten ja auch berichtet, auch mit eigenen Store auch schon am Start ist. Die haben jedenfalls das Geschäftsjahr 22 durchaus durchwachsen abgeschlossen und geben nicht nur aktuelle Zahlen bekannt, sondern verkünden auch, dass der aktuelle Chief Financial Officer, Elliot Jordan, der jetzt schon auch lange im Unternehmen war, Ende 2023 zurücktreten wird. Im vergangenen Jahr, also 2022, erwirtschaftet Farfetch einen Umsatz von 2,32 Milliarden US-Dollar. Das sind ca. 2,19 Milliarden Euro. Und dies entspricht einer Steigerung um 3%. Währungsbereinigt sind das ca. 12% gegenüber dem Vorjahr. Das Bruttowarenvolumen, das auch die Erlöse von Partnermarken auf der Online-Plattform mit einschließt, ist allerdings gesunken, und zwar um ganze 4%, währungsbereinigt wären das plus 2% gewesen, auf 4,06 Milliarden US-Dollar. Ja, wie auch Wolfgang schon vorher gesagt hatte, höhere Kosten an allen Ecken sorgten in 2022 für einen Verlust im EBITDA, und zwar nämlich 98,7 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr war das EBITDA noch positiv, nämlich in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar. Der ausgewiesene Nettogewinn schrumpft auch, nämlich um ganze 76%. Auf 359,3 Millionen US-Dollar. Man kann sagen, im Jahr 2022 hat das vierte Quartal Farfetch ja am meisten getroffen. Da hat Farfetch nämlich einen Umsatzrückgang um 5%, währungsbereinigt wären das minus 2% gewesen, zu 2021 hinnehmen müssen. Ja, aber woran liegt das? Farfetch sucht natürlich auch Gründe und begründet das ja einerseits mit der Einstellung des Russland-Geschäftes, aber auch den nach wie vor schwierigen Bedingungen in China, auch durch die noch dort anhaltende Pandemie im letzten Jahr hervorgerufen. Trotz alledem bleibt das Unternehmen positiv für 2023 sieht eine positive Entwicklung auch vor. Das Bruttowarenvolumen wird eine Steigerung auf etwa 4,9 Milliarden US-Dollar erleben. Also vorher, ich erinnere, 4,06 Milliarden letztes Jahr, dieses Jahr dann 4,9 Milliarden. Und die um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge soll in 2023 auf 1-3% verbessert werden. In 2022 lag diese bei 4,9%. Ja, Luxury. Hier hatte der Anbieter jetzt ein bisschen zu kämpfen im Vergleich zu den positiven Zahlen, die wir immer ja von unseren Brick-and-Mortar-Luxury-Brands, aber natürlich auch gepaart mit deren Online-Umsätzen berichten. Aber ich glaube nach wie vor an das Modell. Farfetch ist da echt eine tolle Online-Marktplatz. Also die werden sich da auch wieder erholen.
Ganz bestimmt, ja. Das ist ja ein Markt, der nicht so schnell aufhört.
Eben. Auf etwas kleinerer Schiene, aber auch nicht uninteressant, hat auch Björn Borg das Geschäft der 2022 abgeschlossen und erzielt ein solides Umsatzwachstum. Auch hier leidet allerdings der Gewinn aufgrund der höheren Kosten. So geht jedenfalls aus dem Geschäftsbericht hervor. In 2022 erreichte der Umsatz, dank sehr kräftigen Zuwachs aus Deutschland, eine Höhe von 75,9 Millionen Euro und übertraf dann damit auch das Vorjahresniveau um 8,7%. Wiederum bereinigt wären das 4,7% mehr gewesen. So, auch hier natürlich die höheren Kosten, also negative Währungseffekte, höhere Marketingausgaben, gestiegene Miet- und Vertriebskosten und scheinbar hat das Unternehmen auch ein neues Anreizprogramm geschaffen im letzten Jahr, das auch ein bisschen finanzielle Auswirkungen hatte und dann zu Buche geschlagen hat. Dies alles belastete das Ergebnis und so sank der operative Gewinn um 30%. Und der ausgewiesene Nettogewinn belief sich dann damit auf 4,6 Millionen Euro, was dann knapp 41% unter dem Vorjahresniveau lag. Ja, ich finde, das Ergebnis darf dann auch mal schwanken, wenn man da auch neue so wie Anreizprogramme schafft, wenn man dann weiß, okay, das kann man erklären, dieses Jahr hat halt ein großer Invest stattgefunden, wir wollen das jetzt einführen, dann ist das ja alles ersichtlich und erklärbar. Und dann freut man sich hoffentlich auf einen nachhaltigen Wachstum dann aufgrund dieses Investoren auch in den Folgejahren. Also auch Louis Vuitton macht ein Invest in die Zukunft, Heidi. Ich glaube, wir haben es alle auf den Medien gelesen. Fasst du es nochmal kurz für uns zusammen, diese Meldung, diese Schlagzeile?
Ja, also die ist total spannend. Deswegen habe ich sie nur als Kurzmeldung hineingenommen, weil natürlich nach Virgil Abloh hat man sich sicher überlegt, wenn man da jetzt an diese Position setzen kann. Er hat ja ein großes Erbe und sehr viel hinterlassen natürlich. Und jetzt vor kurzem, vor wenigen Tagen, ist man fündig worden und zwar mit Pharrell Williams, der jetzt nicht nur in der Musik, in der Kunst, aber auch in der Mode zu Hause ist und wahrscheinlich gerade deswegen, weil er alle drei Themenbereiche abdeckt, fiel die Wahl auf ihn. Und wohl auch, weil er ja schon einmal eine Kooperation, eine Zusammenarbeit mit Louis Vuitton hatte in den Jahren 2004 und 2008 und das anscheinend sehr gut funktioniert hat. Und ja, daher wird er jetzt seine erste Kollektion im Juni 2023 während der Men's Fashion Week in Paris vorstellen. Man ist gespannt, wir werden sehen und
Und wir werden hören. Naja, das war doch sein Haupthit hier. Happy, ne?
Ja, natürlich. Ja, und
hoffentlich macht er Louis Vuitton auch so happy.
Ja.
Ja, also ich, er wird sicherlich happy sein, ne?
Ja.
Ich bin mir sicher, er macht einige happy. Es war ein bisschen kontrovers besprochen, aber wir werden sehen, was diese neue Stellenbesetzung Louis Vuitton alles Gutes und bringen wird. Ne?
Ganz genau.
So, unsere nächste Kategorie macht mich auch immer sehr happy und ich würde sagen, wir schauen mal, was es dann ist.
Neue Öffnungen und neue Formate.
Ja, ich war auch sehr happy, wenn wir damit happy weitergehen. Ich habe jetzt zwei neue Eröffnungen, zwei neue Konzepte gefunden und eine Kooperation. Starten wir gleich mit New York und zwar mit Philipp Lein. Philipp Lein hat sich jetzt gedacht, offenbar, er braucht jetzt neue Kunden, eine neue Kunden, also Zielgruppe. Wir wissen ja natürlich, dass seine Hauptlinie relativ hochpreisig ist. Also Handtaschen kosten um die $2,000, Uhren 900, Kleider $3,000 und natürlich nach oben hin keine Grenzen. Jetzt hat er eine neue Sportlinie eröffnet und zwar in 199 Spring Street in Soho in Manhattan. Und das ist aber nur der Beginn. Wie gesagt, Blein hat 1998 seine Luxusmarke gegründet. Für extravagante Mode und Umsetzung ist er bekannt, für Damen sowohl auch für Herren. Und es glitzert und also Luxus ohne Ende. Dieses Totenkopf mit den mit den Glitzersteinen ist wahrscheinlich jedem bekannt. Und da ist jetzt die zweite Linie, die günstigere Einstiegslinie, quasi Sportbekleidung unter dem Namen Zero. Und er macht das meiner Meinung nach recht schlau. Er bringt jetzt nicht eine Frühlings- und Sommerkollektion heraus, weil er sagt, das ist der Sportwelt ja egal, weil die gehen ja das ganze Jahr ins Fitnessstudio und im Fitnessstudio ja, ist ja meistens auch die Temperatur ähnlich oder kann ähnlich sein. Er macht Mode für fürs ganze Jahr und ist dann lustigerweise mit einem Truck durch die Schweiz unterwegs und stellt dann seine Aktivwear vor, die vegan ist. Also alle seine Teile sind vegan. Ich glaube, das war auch der Grund, weil seine Frau da sehr, also das habe ich nur einmal jetzt in einem Interview von ihm gehört, die scheint da jetzt sehr auf vegane Produkte den Fokus zu haben. Und ja, das hat er dann jetzt umgesetzt, sehr aufwendig dennoch. Die Sportschuhe, die haben an der Sohle einen Raubtierabdruck, also er lässt sich das nicht nehmen, voll im Detail zu sein, gibt unterschiedliche Linien in unterschiedlichen Farben, ganz aufwendig gemacht. Und das nächste Baby, das er dann eröffnet wird, weil er hat eben vor, rund 300 Geschäfte zu eröffnen. Das nächste wird im März im Beverly Center in Beverly Hills in Los Angeles eröffnet. Und Anna, ich glaube, du kannst da jetzt auch gleich etwas verkünden.
Oh ja, genau. Und zwar, it's not a secret anymore, denn Philipp Lein Sport wird auch im Designer-Outlet Romont eröffnen. Und zwar im zweiten Quartal. Und weil du auch gesagt hast, hier das Raubtier ist am Schuh. Wir haben schon die Raubtiere hier auf den Fenstern beklebt, während hinter den Fensterscheiben schon hier das neue Store-Design eingesetzt wird. Und super. Auch da lässt er sich nicht lumpen. Also ich habe natürlich schon das Store-Design ist ja schon freigegeben. Ich habe da schon die Renderings gesehen. Und da kann man sich auf einen wilden Store freuen. Und auf jeden Fall auch mit ein paar Raubtierallüren. Ich werde berichten, wenn das konkrete Datum dann feststeht. Und auf jeden Fall auch mit Videos dann an den Start gehen. Weil das wird dann sicherlich ein Highlight da, diese Eröffnung.
Unbedingt. Also der Store in Soho ist so schwarz-weiß eher gehalten. Ich bin neugierig, wie der bei dir in Romont wird. Aber in jedem Fall, er ist bekannt dafür, dass er seinen Fokus auf Details legt, wird dort auch sicher der Fall sein. Und wie gesagt, wir bleiben dabei.
Yes.
Oh yes. Die zweite Eröffnung mit einem neuen System hat Monsoon zu vermelden. Und zwar startet Monsoon am 1. März die erste Boutique für Kindermode in Westfield, Stratford City. Und diese Boutique für Kindermode reiht sich in eine Reihe von Eröffnungen der Marke in den letzten Monaten ein. Wir haben vor kurzem auch davon berichtet. Im nächsten Jahr sollen noch viele weitere neue Läden in Großbritannien und Irland geplant sein. Und ja, also das komplette Kindersortiment wird dort gezeigt. Es wird auch vom Interior, das Design der Monsoon Boutique spielt natürlich jetzt auch Handwerk und Authentizität wieder, aber alles jetzt quasi aus den Augen, aus Kinderaugen betrachtet. Also dürfte auch sehr schön sein und ist auch eine tolle Meldung, wie ich meine, weil das ist ja nicht immer so gut mit Monsoon gestanden und jetzt geht's wieder bergauf.
Definitiv. Auch überrascht, dass ich das gelesen habe. Gut zu hören, weil ich glaube, aus Deutschland haben sie sich ja komplett zurückgezogen. Monsoon und Accessorize.
Österreich, ja, Österreich auch, ja. Glaube ich auch. Wir hatten ja auch relativ viele, viele Geschäfte in Österreich.
Ja, genau. Da waren die irgendwie dann pleite. Ja, ja, definitiv. Na, gut zu lesen.
Yes.
Ich habe auch eine kleine Meldung, jetzt nicht super spannend, aber dadurch, dass Hallhuber da ja auch immer durch Wellen geht und man sich immer fragt, ui, wird das jetzt noch was oder ja, habe ich mich jetzt auch gefreut, dass in Nürnberg und Münster Invest stattgefunden haben und zwar mit Premium-Store-Konzepten und die bestehenden Läden sollen auch peu à peu entsprechend umgebaut werden. Also Hallhuber hier wieder auch auf Vormarsch mit neuen Ladenbau. Und ich finde es immer ein gutes Zeichen, wenn die Marken dann auch investieren. Ist ja auch ein schönes Konzept.
Und da muss ich gleich ergänzen, liebe Anna, ich war jetzt am Samstag in Köln unterwegs und in der Schildergasse hat Hallhuber offenbar schon das neue Konzept umgesetzt. Ja. Und das ist richtig stark. Also das ist, ich habe ganz viele Fotos gemacht, ich war ganz baff, weil ich hätte mir das jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Also wirklich schön, auch vom Store-Konzept, sehr übersichtlich. Die Puppen in beide Richtungen, auch in den Store hinein, vorne Monolith. Also hätte mir nicht gedacht. Und auch jetzt vom Visual Merchandising sehr schön, sehr hochwertig. Und wenn die alle dann so sein werden, dann ja, gutes Konzept, gut gelungen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, perfekt. Super. Freue ich mich auch, dann da die Fotos zu sehen. Ich habe es noch nicht so ganz bewundert. Was ich aber auch immer spannend finde, wenn ich da vorbeimarschiere, und zwar Link und Co. Wir hatten auch berichtet, die hatten ja in Berlin auch aufgemacht, ja. In Mitte auf der alten Tommy Hilfiger Fläche. Heidi, du warst ja auch mal in dem Store und hast dir das angeschaut.
Ja, ja. Ganz toll, ganz
spannend, ja.
Ganz super.
Und die starten jetzt auch in der Düsseldorfer Altstadt. Also in Deutschland jetzt nach München, Hamburg und Berlin ist jetzt die NRW-Landeshauptstadt dann der vierte Standort des Clubkonzeptes in Deutschland. Wir erinnern daran, mit dem flexiblen Mobilitätsangebot will sich Link & Co. Vom Prinzip des klassischen Autohauses abgrenzen und bietet via Mitgliedschaft so ein Fahrzeugmodell 0.1 an, so ein Plug-in-Hybrid über eine Plattform und eben auch so eine Sharing-Möglichkeit mit Freunden, Familie oder anderen Nutzerinnen. Das heißt, so kann man dann so flexibel sein Abo buchen, will ich jetzt für einen Monat oder ein Jahr mir dieses Auto dann da ausborgen oder abonnieren in dem Fall, ne?
Ja. Ganz genau. Zu all diesen Eröffnungen und neuen Konzepten ist eines noch, was ich da ergänzen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt und gelesen habt. H&M hat eine neue Kooperation am Start. Und zwar, ja, das ist, Karl Lagerfeld hat ja 2004 begonnen. Das ist schon wieder fast 20 Jahre her, wenn man bedenkt, als wäre es gestern gewesen. Also Karl Lagerfeld hat den Anfang gemacht. Dann ging es ja weiter mit all den großen Häusern, Versace, Stella McCartney, Balmain, also alle waren da, Sonja Rekiel und so weiter und so fort. 19 Kollektionen hat es gegeben mit Designerinnen und Designern in den fast 2 Jahrzehnten. Und nun gibt es diese neue Kollektion ab Frühjahr 23, genaues Datum noch nicht bekannt, mit Thierry Mugler. Und das wird sehr spannend. Ich glaube, das wird sehr sexy werden, weil die Designerin Casey Cadwalader ist mit für ihre ausgeschnittenen Bodies und Leggings sehr bekannt. Und ja, schauen wir mal, wie diese Kollektion dann ankommen wird. Weil ich glaube, alle haben ja nicht so den Weg zum Kunden gefunden. Aber warten wir ab, was diese neue Kooperation im Frühjahr 2023 H&M und den Kunden bringen wird.
Ja, super, auf jeden Fall. Ich bin gespannt und schauen wir mal, ob dann da wieder ein paar Leute dann draußen campen vor den H&M-Filialen. Ist ja schon ab und zu der Fall gewesen.
Oh ja.
Sehr gut. In unserem Metaverse war es die letzten zwei Wochen ein bisschen ruhiger, beziehungsweise nicht wirklich was wir jetzt unbedingt euch mitteilen wollten. Deswegen würde ich sagen, wir schauen, was es Lustiges in unserer Welt hat. Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, mit lustig muss man hier bei dieser Meldung etwas vorsichtig sein. Die hat zwei Teile. Das Unlustige ist wirklich mit Verweis auf Beschaffungsprobleme bei Produkten aus Südspanien und Nordafrika hat die britische Supermarktkette Asda Kaufbeschränkungen angekündigt. Und da gibt es ein vorübergehendes Limit von 3 Stück pro Produkt bei einer sehr kleinen Anzahl von Obst- und Gemüsesorten. Das heißt, Tomaten, Paprika, Gurken, Kopfsalat, Salattüten, Brokkoli, Blumenkohl und Himbeeren kann man nur beschränkt einkaufen. Die gibt es morgens noch, da sieht das voll aus, aber nachmittags ist nicht mehr viel da oder gar nichts mehr da. Auch Aldi ist von diesem Mangel an Gemüse betroffen. Hintergrund sind eben einmal Ernteausfälle in Südeuropa und Nordafrika. Denn es hat, nachdem es in Spanien erst warm war, hat es jetzt geschneit und gehagelt. Letzte Woche sogar auch in Nordafrika. Und das hat einen großen Teil der Ernten vernichtet, die eigentlich dafür gesorgt hätten, dass es ausreichend gibt. Und dazu kommt, dass Lebensmittelunternehmen, Produzenten, eine geringere Winterproduktion in Gewächshäusern angeschoben haben. Das gilt auch für die Niederlande, by the way. Denn durch die hohen Energiekosten hat man gedacht, Mensch, da muss ich so viel Geld reinstecken und ich kriege gar nicht so viel dafür wieder. Also hat man die Produktion auch dort runtergefahren. Das war der erste Teil. Der zweite Teil ist, die Umweltministerin Therese Coffey sagte, dass die Engpässe wohl noch 2 bis 4 Wochen andauern werden. Aber für ein wenig Belustigung und ein paar Schlagzeilen sorgte dann noch ein anderer Kommentar von ihr. Wenn die Briten anstelle von Salat und Tomaten saisonales Gemüse konsumieren würden, dann würden jetzt viele Leute Steckrüben essen müssen, meinte sie. Denn es ist wichtig, dass man die Spezialitäten in diesem Land schätzt. Naja, die chemische Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Dann kam hier der Spruch, dann ins Englische übersetzt, kann ich das jetzt im Moment nicht so gut. Dann sollen sie Rüben essen. Das ist nämlich eine Anspielung auf Marie Antoinette, die vor der Französischen Revolution den Parisern mitten in der Hungersnot sagte, ess doch Kuchen. Ja? Und jetzt heißt es, ess doch Steckrüben. Naja, also ich werde jedenfalls nicht nach UK wegen des Essens reisen, sonst muss ich da ja noch Steckrüben, Eintopf und Kohl essen. Und der schmeckt mir hier in Deutschland genauso gut, dazu brauche ich nicht zu verreisen.
Definitiv nicht. Ein bisschen saisonaler essen kann ja auch nicht schaden, ne? Aber,
nee, genau. Ja. Aber dass sie sich da ausgerechnet die Steckrüben rausgesucht hat, ja. Naja, gut. Ne?
Ja, wirklich, naja, nicht schlecht. Steckrüben muss man vielleicht nicht essen, Wolfgang, ich greife da mal vor, weil eigentlich McDonald's hat 2 neue Produkte angekündigt. Also vielleicht können die Briten ja dann statt Steckrüben da ihre plant-based Produkte bei McDonald's verzehren. Die sind nämlich neu im Sortiment und nämlich es gibt einen McPlant Nugget. Und, also nicht einen, es gibt McPlant Nuggets und den neuen McPlant Burger. Also 2 Plant-Based-Produkte in Deutschland. Gut, stimmt, weiß ich jetzt nicht, ob die in UK dann auch schon verkauft werden. Und ich habe das jetzt, muss ich sagen, über LinkedIn aus Burger King-Perspektive gelesen. Also jetzt vielleicht ein bisschen subjektiv. Also Burger King nennt sich hier Plant-Based-Vorreiter und konnte sich natürlich jetzt nicht verkneifen, da McDonald's ein bisschen aufzuziehen und eine Social-Media-Aktion zu starten, inklusive passender Plakatideen. Und Klaus Schmeing, Director Marketing bei Burger King Deutschland, sagt nämlich, wir finden es klasse, dass McDonald's jetzt Plant-Based-Produkte anbietet, wenn auch auf kleiner Flamme. So können noch mehr Menschen pflanzenbasiertes Fastfood ausprobieren. Wir zeigen das ja schon seit 2019, dass Plant-Based auch im Fastfood extrem erfolgreich sein kann und auch immer beliebter wird. Daher freuen wir uns, dass die Plant-Based-Family nun um ganze 2 Produkte wächst. Und natürlich heißen wir die beiden da in typischer Burger King-Manier willkommen. So, und diese Plakate, die schauen ganz lustig aus, das sind dann immer diese ganzen Varieté von Burger King-Produkten zu sehen, plus die 2 von McDonald's. Und der Titel ist dann Hallo ihr 2 oder Besser spät als Beef oder Machen wir doch schon, zum Beispiel. Ne? Also ist ganz lustig. Hilft ja auch McDonald's, ist ja auch ein guter Marketing-Schub für die. Jetzt weiß auch jeder, dass jetzt auch McDonald's 2 Varianten der Plant-Based hat. Und kann McDonald's auch nicht schaden. Ne?
Ja.
Aber super Plakat.
Ja, fand ich ganz witzig.
Ja. Ja, und ehrlicherweise, das sind ja auch Produkte, die davon leben, dass es entweder ausreichend Soße oder alles andere drumherum gibt, sodass man eigentlich gar nicht wirklich schmeckt, was sozusagen wie der Patty oder das Chicken-Fleisch schmeckt. Ja, das ist ja eh, bei dem Nuggets ist ja einfach nur zerdrücktes, ne? Warum nicht drauf eingehen? Aber die sind bei allen beliebt und wenn man dann sein Töpfchen Soße dazu hat, fühlt man sich doch happy.
Sowieso. Und eine Sache ist mir da auch noch eingefallen in der Kategorie, das fand ich nämlich auch ganz lustig, nämlich Lidl Middle Aisle, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und zwar, wir haben ja auch, glaube ich, letztens davon berichtet, von Hofer und Aldi, was man da immer in der Mitte an Gemischtwaren, Sortiment und Produkten auch findet. Das gibt es ja auch bei Lidl und die wird immer beliebter. Und zwar hatten die sich da auch jetzt so eine Runway-Show, also einen Catwalk gegeben und auch wild auf TikTok und Social Media gepostet. Das schaut richtig lustig aus. Wir werden das auf jeden Fall in unsere Fotos dann mit einbeziehen. Also man kann sich das wie einen Catwalk vorstellen. Und dann gehen die da eben mit den Pfannen um den Hals oder den Besen, der gerade in Aktion ist, und machen so auf ihre Middle Ale aufmerksam. Witzige Aktion auf jeden Fall.
Ja.
Spannend.
Auf jeden Fall. Somit sind wir auch wieder am Ende unserer spannenden News der letzten 2 Wochen. Ich würde sagen, wir verbleiben wie immer. Gerne Likes und Feedback auf LinkedIn. Danke, dass ihr wieder zugehört habt und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Ja, schön. Bye, bye.
Liebe Grüße.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.